Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese als Predigttext noch einmal einige Verse aus dem Eingangspsalm. Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettet ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Du hast meine Nieren bereitet. Du hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Liebe Gemeinde, wo kommst du her? Diese Frage liegt mir auf der Zunge, wenn ich jemand mit fremdem Akzent oder fremdländischem Aussehen kennenlerne. Ich verspreche mir, durch die Information über die geografische Herkunft, dass ich mein Gegenüber vielleicht besser verstehe. Und manchmal mag das ja auch so sein. Aber ich bin inzwischen vorsichtiger geworden mit dieser Frage, denn vielleicht weckt die Antwort ja doch nur meine Klischees, meine Vorurteile und verstellt mir den Blick für den speziellen Menschen, mit dem ich es da gerade zu tun habe. Denn was ist, wenn die Frau mit Kopftuch zurecht genervt und im breitesten Rheinisch antwortet, ich komme aus Köln und du? Unsere Herkunft prägt uns. Aber um einen anderen Menschen in seiner Eigenart kennenzulernen, braucht es mehr als oberflächliche Verortungen. In der Philosophie und Theologie haben sich Männer und Frauen seit Jahrhunderten an der Frage abgearbeitet, woher kommen wir Menschen und wohin gehen wir? Der Physiker Max Planck hat seinerzeit behauptet, das sind die großen, unergründlichen Fragen, die für jeden von uns gleich lauten. Die Wissenschaft kennt ihre Antwort nicht. Was hat der Glaube für eine Antwort? Ich arbeite seit 5 Jahren als Seelsorgerin im Kinder- und Jugendhospiz in Wuppertal und dort feiern wir jede Woche einen Abendausklang. Da singen wir viele geistliche Lieder und es endet mit einem Abendgebet und einem Abendsegen. Was mich zunächst überrascht hat, ist das Lieblingslied der Eltern. Das singen wir jede Woche und das müssen wir auch unbedingt jede Woche singen. Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee. Und dass du atmest, keinen Schluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst, war eines anderen Idee. Und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Und manchmal unter Tränen singen die Eltern ihren Kindern die Fortsetzung zu. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du. Diese Eltern wissen alle sehr genau Bescheid über die medizinischen Auslöser der lebensverkürzenden Krankheiten ihrer Kinder. Sie erzählen mir von genetischen Veranlagungen, von Spontanmutationen, von unerwarteten Vorkommnissen während und nach der Geburt. Und auch von ärztlichen Fehlern. Aber trotz allem wollen sie ihr Kind nicht als Kind des Zufalls oder als Laune der Natur sehen. Sie haben gelernt, ihr Kind zu lieben und mit all seinen Einschränkungen es als kostbares Geschenk zu akzeptieren. Ihr Kind soll wissen, du bist gewollt, du bist so, wie du bist. Du bist ein Gedanke Gottes und zwar ein genialer und nicht etwa ein Fehler. Du bist du. die Wertschätzung jedes Menschen auch und gerade in der Zerbrechlichkeit wird im 139. Psalm mit den Aussagen bestätigt: Du hast mich gebildet, wörtlich, du hast mich gewebt im Mutterleib. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Und es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Das sind zwei Glaubensaussagen über die Herkunft eines jeden Menschen und sie richten sich nicht gegen moderne naturwissenschaftliche Erkenntnisse, wie es manche fundamentalistischen Christen behaupten. Dem biologischen Herkunftswissen, das schon im Altertum zumindest im Ansatz bekannt war, stellt der Psalm einen Herkunftsglauben an die Seite, der das Selbstwertgefühl jedes Menschen stärken und ihn zu einem achtsamen Umgang mit sich und mit anderen motivieren soll. Dass wir gebildet sind unten in der Erde, ist also nicht etwa Ausdruck naiven Unwissens, das längst überholt und für uns völlig bedeutungslos ist. In dieser Aussage steckt vielmehr eine zweifache Weisheit über das Wesen des Menschen, die zu beherzigen, meines Erachtens nach gerade heute heilsam ist. Zum einen, wenn hier gesagt wird, dass der Mensch aus der Erde stammt, dann heißt das, dass jeder Mensch unlöslich mit der Erde verbunden ist. Was er der Erde antut, das bleibt nicht ohne Folgen für ihn. Das ist eine Erkenntnis, die wir weißen Menschen lange ausgeblendet haben, mit Folgen, die immer dramatischer und auch für uns immer spürbarer werden. Die zweite Weisheit der biblischen Aussage erinnert daran, dass der Mensch, so wie alles, was aus Erde gemacht ist, ein höchst zerbrechliches Wesen ist. Ein Wesen, das sorgsam behandelt werden will, das Schutz braucht. Solange wir gesund sind, blenden wir das gerne aus. Wir bilden uns ein, wir kämen mit allem aus eigener Kraft zurecht. Oder wir müssten das jedenfalls immer versuchen. Und wir hätten unser Leben total im Griff. Im Kinderhospiz ist die Zerbrechlichkeit des Lebens dagegen unübersehbar. Jeder ist auf Hilfe angewiesen und kein neuer Tag ist da selbstverständlich. Wir alle werden dort an die Grenzen des Machbaren und an unsere eigenen Grenzen erinnert. Gleichzeitig lernen wir aber auch einen besonderen Blick für die Kinder und Jugendlichen bei uns. Wir schauen nämlich nicht darauf, was sie alles nicht können, was ihnen fehlt. Vielmehr lernen wir zu entdecken, was wirklich wunderbar an ihnen ist. Manche Kinder, die weder sprechen noch sich sonst irgendwie selbstständig bewegen können, können mit ihrem Lächeln die Sonne aufgehen lassen. Andere können mit einer winzigen, zärtlichen Geste einem das Herz wärmen. Oder da ist der kleine Junge aus dem Irak, den eine Bombe schwer verletzt hat. Sein Vater hat ihn zu Fuß nach Deutschland getragen, in der Hoffnung auf eine bessere medizinische Versorgung. Dieser schmerzgeplagte kleine Kerl, der hat so viel Schalk im Nacken, dass er uns alle ständig zum Lachen bringt. Und dem coolen Polizeibeamten, auf dessen Motorrad er die Sirene anstellen durfte, dem hat er Tränen der Rührung in die Augen getrieben. Zum Lachen muss man nicht laufen können, schreibt die Journalistin Sandra Roth in dem Buch über ihre schwerkranke Tochter Lotta. Und ich ergänze, zum Liebhaben braucht es das auch nicht. Und Liebe haben wir bei uns im Kinderhospiz überreichlich. Das andere Bild, das der Psalm für unsere Entstehung verwendet, stellt Gott als eine Weberin vor, als eine Weberin, die aus bunten Fäden das menschliche Wesen zusammenwebt zu einem je ganz eigenen Kunstwerk. Ein Bild, wie ich finde, das gar nicht so weit entfernt ist von den Darstellungen der menschlichen DNA, die ja auch aussehen wie gewebte Ketten. Im Psalm schreibt Gott alle meine Tage, die noch werden sollen, in sein Buch. Die amerikanische Genforscherin Lily Kay hat von dem menschlichen Genom als Buch des Lebens gesprochen. Dessen Inhalt können Experten nun lesen. Und wer weiß, in Zukunft auch nach eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen umschreiben. Der machbare, der perfekte Mensch ist denkbar geworden. Auswirkungen eines auf Perfektion gerichteten Denkens zeigen sich inzwischen schon längst auch in der pränatalen Diagnostik. Wenn schwere Erkrankungen oder Behinderungen bei dem Kind im Mutterleib festgestellt werden, werden zukünftige Eltern vor die Entscheidung gestellt, ob das betroffene Kind ausgetragen werden soll oder nicht. Bei Trisomie werden inzwischen mehr als 90% der Föten abgetrieben, oft auch noch im Stadium, in einem späten Stadium der Schwangerschaft. Diejenigen Eltern, die ein Kind mit Behinderung haben oder sich bewusst dafür entschieden haben, die stehen immer mehr unter Rechtfertigungsdruck. Warum tut ihr euch das an? Warum habt ihr das nicht verhindert? Aber sollen nur gesunde Kinder ein Recht auf Leben haben? Und was ist, wenn das Leben im späteren Alter beschädigt wird? Jedes Leben ist doch zerbrechlich. Wenn wir mit den Kindern im Kinderhospiz singen oder wenn wir ihnen das zusingen, du bist ein Gedanke Gottes, dann schließen wir die Klage des Psalms nicht aus, die sich unmittelbar an die vorhin zitierten Verse anschließt und die mit einem Aber beginnt. Aber wie schwer sind deine Gedanken, Gott. Trotzdem, darauf zu vertrauen, dass jedes Leben dank seiner göttlichen Herkunft einen unbestreitbaren Wert hat, das trägt durch viele schwere Zeiten. Sie hören, die Antwort des Glaubens auf die Frage, woher wir kommen, vermittelt eine große Lebenskraft. Und eine ähnliche Lebenskraft kommt aus der Glaubensgewissheit, dass unser Leben nicht im Nichts endet. Wohin gehen wir? Der Glaube sagt, bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Der Tod kann vieles beenden. Das haben Sie sicherlich alle schon einmal schmerzlich erfahren, wenn ein Mensch, der Ihnen wichtig ist, gestorben ist. Da sind alle gemeinsamen Zukunftspläne mit einem Mal abgebrochen. Abgebrochen sind auch die Möglichkeiten, Versäumtes nachzuholen oder Schuld wieder gut zu machen. Der Tod stellt uns vor ein radikales Ende, gegen das wir bei aller Liebe und mit allem ärztlichen Können letztlich nicht ankommen können. Das zerreißt uns das Herz. Dem Psalm ist aber offenbar auch nicht fremd, dass Menschen in ihrer Verzweiflung dieses Ende suchen, sich bei den Toten betten möchten und ewige Nacht herbei wünschen, um Ruhe zu finden, Ruhe für den Aufruhr ihrer Seele in einem völlig verfahrenen Leben. Aber was kommt nach dem Tod? Wohin gehen wir, wenn unser Leben zu Ende geht? Die Naturwissenschaft kann die Grenze des Todes nicht überschreiten. Der Glaube sagt, wir gehen dahin, wo Gott ist. Und wo Gott ist, da ist Leben, neues Leben, Leben in Fülle, ein Leben ohne Enttäuschung, ohne quälende Fragen. Diesen Glauben haben viele Menschen mit einem widerständigen Leben und mit einem getrosten Sterben bezeugt. Da werden oft große Namen genannt, die Sie wahrscheinlich auch alle kennen, Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King. Ich denke an einen 14-Jährigen aus unserem Kinderhospiz. Er hat sich schon seine Urne ausgesucht, dunkelblau, mit Sternen. Und er redet ganz offen über seinen Tod. Und er sagt, da bin ich bei Gott. Und Gott ist doch überall, oder? Also bin ich dann auch immer bei euch. In der Zeit, die ihm bleibt, hält er tapfer alle Schmerzen aus und genießt jeden glücklichen Moment. Ich glaube, Sie merken, die Frage nach dem Woher und Wohin des Lebens ist kein abstraktes Gedankenspiel. Die Antworten, die wir finden, entscheiden über die Art, wie wir uns selbst verstehen und wie wir mit anderen in ihrem Anderssein umgehen. Aus Gottes Welt kommen wir alle und in Gottes Welt kehren wir zurück, der uns in dieses Leben gewollt hat, der erwartet uns am Ende mit neuem Leben. Und für jeden von uns gilt, was der Apostel Paulus sagt: Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Amen.